Willkommen zu einer neuen Folge von Soka Fußball in Afrika. Und ja, ihr erinnert euch vielleicht noch, beim Afrika Cup haben wir auf jedes einzelne Team vorab geblickt, haben so eine kleine Vorschau aufgenommen. Und zur WM wollen wir das natürlich wieder machen hier im Podcast, aber wir stellen das Ganze diesmal ein bisschen um, denn diesmal bin ich nicht alleine, der vielleicht mit immer mal wieder Experten durch die Sendung führt, sondern ich habe einen Co-Host oder wir sind jetzt einfach zu zweit für dieses WM-Format und ich freue mich sehr, dass ich Jonathan Toko hier bei mir im Podcast begrüßen darf. Er ist Jugendtrainer beim 1. FC Kaiserslautern, hat kongolesische Wurzeln, aber ich übergebe dir einfach mal am besten das Wort, dass du dich mal ganz kurz vorstellen kannst.
Ja, vielen Dank, Martin. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass es klappt und ich freue mich auf jeden Fall, den Zuhörerinnen und Zuhörer definitiv Einblicke zu zeigen über die Weltmeisterschaft, gerade über die afrikanischen Mannschaften. Und ja, werde auf jeden Fall meinen Input dazu geben.
Genau, unser Plan sieht so aus, dass wir, ja, wie schon gesagt, wie vor dem Afrika-Cup für jeden afrikanischen WM-Teilnehmer eine Sendung aufnehmen wollen, wo wir das Ganze mal so ein bisschen mit einem Deep Dive analysieren wollen, wo wir auf die Mannschaften schauen wollen, wo wir auf die Geschichten hinter den Mannschaften, aber natürlich auch über die Geschichten der Länder sprechen wollen. Und das Optimale ist, dass ich mit Jonathan auch einen Fachmann für das Thema Taktik, Spielanalyse mir jetzt halt hier dazu geholt habe, der uns da nochmal einen tieferen Einblick geben kann, als wir es vielleicht vor dem Afrika-Cup gemacht haben, der sich auch tatsächlich ein paar Spiele von den Mannschaften angeschaut hat und das Ganze dann auf dieser Basis analysiert hat hier für uns. Deswegen denke ich, schaffen wir da einen großen Mehrwert für alle, die Lust haben, sich ein bisschen mehr mit den afrikanischen WM-Teilnehmern zu beschäftigen. Und wir starten heute mal mit einer ganz besonderen Folge für dich, weil wir sprechen heute gleich mal über das Land deiner Wurzeln, über die Demokratische Republik Kongo. Und für die ist es ja eine ganz besondere WM-Teilnahme. Ist schon ein bisschen her. 1974 in Deutschland war das Land zuletzt bei einer WM. Ich kann das natürlich gar nicht so, ja, sagen wir mal, authentisch beschreiben, was das diesem Land bedeutet. Deswegen würde ich dich einfach mal fragen. Du hast natürlich auch Familie noch in dem Land. Und hast natürlich dann auch noch mehr live mitbekommen, was diese WM-Qualifikation für das Land bedeutet. Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Ja, also gar keine Frage. Es ist was ganz, ganz Besonderes, dass die Demokratische Republik Kongo wieder dabei ist. Nach so, so vielen Jahren eine unfassbare Möglichkeit, die sich jetzt ergeben hat. Eine lange Leidenszeit. Es steckt sehr, sehr viel Potenzial in diesem Land. Und dennoch gibt das einige Probleme natürlich, warum es vielleicht in den letzten Jahren nicht geklappt und nicht funktioniert hat. Aber ich denke, darüber werden wir später ja nochmal sprechen. Aber jetzt nach 52 Jahren ein ganz, ganz tolles Ereignis. Wir haben Bilder gesehen, die ja um die Welt gegangen sind. Es gab eine Riesenparade im Anschluss, wo die Mannschaft dann noch etwas länger da war in Kongo, in Kinshasa, das gefeiert hat. Und ja, auch generell für die Menschen dort, da gibt es so viele Probleme und ich glaube, dass dieses Ereignis einfach was ganz, ganz Besonderes jetzt war für die Menschen. Das gibt einfach wieder eine Symbiose, einen Zusammenhalt wieder für diese Nationalmannschaft und jeder in diesem Land war einfach sehr, sehr stolz. Ich glaube, ich habe es auch mitverfolgt gehabt, war bei uns ja um 11 Uhr ja, abends gewesen und wir mussten, glaube ich, bis um 2 Uhr morgens dann das Spiel ja verfolgen, weil es noch in die Verlängerung ging, gerade gegen Jamaika. Das war natürlich ein, ja, nervenaufreibendes Spiel. Ich hatte wirklich viele, viele Emotionen gehabt in diesem Spiel, war ständig in Kontakt gewesen mit meiner Familie, mit meinen Schwestern, mit meinem Papa, mit meiner Mutter, jeder hat es dann irgendwie einzeln verfolgt. Als es dann natürlich dieses Ticket aufgelöst wurde und es wir geschafft haben, in das WM-Jahr 2026 zurückzukehren und jetzt wieder auf dieser großen Fußballbühne sind, ist es natürlich jetzt was ganz, ganz Besonderes. Und jeder hat das gefeiert, zu Hause im Kongo. Generell auch meine Oma ist dort, die hat auch einiges gesehen und erlebt, was da auf den Straßen los war. Also wirklich unfassbar und ich glaube, man merkt einfach, man ist immer noch sehr in Euphorie und man freut sich einfach, dass man tatsächlich dabei ist. Für unsere Generation, für die junge Generation ist es was ganz, ganz Besonderes, aber auch natürlich für die Generation, ja, wo für meine Eltern die es auch noch nie erlebt haben, Kongo bei einer Weltmeisterschaft zu sehen. Und darauf freuen wir uns sehr und wir sind sehr, sehr gespannt, wie wir uns verkaufen werden. Aber die Kongolesen, die haben das in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut gemacht und es war tatsächlich auch nur Frage der Zeit gewesen, bis das endlich passiert. Und jetzt ist dieser große Traum einfach wahr geworden.
Ja, was du sagst, das ist auch sowas, was ich ja in Afrika ganz oft höre oder von den Menschen mitgeteilt bekomme, dass Fußball so ein bisschen der Klebstoff ist, auch in Ländern, in denen es eben Konflikten gibt. Ich meine, klar, viele Leute haben es mitbekommen, der Ostkongo ist seit vielen Jahren eine Krisenregion, wo die Menschen sehr viel erleiden müssen. Und ja, aber immer wenn du mit den Spielern sprichst, dann sagen sie auch, das schweißt nochmal ganz anders zusammen, wenn du weißt, was für eine Verantwortung du auf den Schultern trägst auf der einen Seite, aber auch was für eine Chance das bietet, dass ja auch Menschen, die sich vielleicht feindlich gegenüberstehen, gemeinsam feiern können an solchen Tagen. Und das ist ganz wichtig und vielleicht auch eine der schönsten Botschaften, die diese ja doch nicht ganz unumstrittene WM bisher geschrieben hat. Aber es gibt noch viel mehr Aspekte, warum es wichtig ist, dass die DRC wieder zur WM zurückgekehrt ist. Das sind natürlich auf der einen Seite erstmal diese weltweite Sichtbarkeit, dass überhaupt über das Land gesprochen wird, ist ja oft in Afrika das Problem, dass sie in der Weltöffentlichkeit zu wenig stattfinden, diese Konflikte, die in Afrika vorherrschen. Ich glaube, da ist auch ein ganz, wenn man ein bisschen in die jüngere Geschichte blickt, da ist der Afrika-Cup in der Elfenbeinküste ein gutes Beispiel, als die Mannschaft, ich glaube, vor dem Halbfinale sich dann die Hand vor den Mund gehalten hat und so eine Pistole an den Kopf gehalten hat, um eben auf diese Angriffe im Ostkongo aufmerksam zu machen. Da ist der Fußball auch einfach eine starke Botschaft. Und natürlich muss man auch dazu sagen, es ist auch ein finanzieller Boost für den Fußball im Land. Du kannst ganz andere Sponsorenverträge abschließen. Du kriegst durch die Medienrechte, du kriegst von der FIFA Prämien. Und das Geld sollte dann natürlich auch hoffentlich gut eingesetzt sein. Aber ja, da kommen wir natürlich dann auch nochmal später drauf zu sprechen, wie es denn mit der Mannschaft aussieht. Über ein Thema will ich noch mit dir sprechen, vielleicht auch, wie du es erlebt hast, aber auch, wie du darauf blickst. Es gab ja auch durchaus Kritik an Präsident Felix Tshisekedi, dem vorgeworfen wurde, er hat den WM-Triumph so ein bisschen vereinnahmt, ist ein bisschen zu präsent auf der Bühne gewesen und hat die Spieler in den Hintergrund gedrängt. War das bei euch auch eine Diskussion oder sagst du, naja, das ist halt einfach das Staatsoberhaupt und wenn sowas von so einer Tragweite passiert, dann ist es auch richtig und wichtig, dass er da ganz vorne mit dabei ist.
Ja, also ganz klar, wir haben das natürlich auch gesehen und verfolgt. Wie gesagt, es gab ein Riesenfest, eine Riesenparade. Das war natürlich sehr, sehr schön für die Menschen. Man hatte was zu feiern gehabt, natürlich nach so vielen Jahren. Auch die Parade und beziehungsweise dann, was dann auf der Bühne natürlich los war, hatte man jetzt nicht so viel von den Spielern, beziehungsweise auch vom Trainer von Sebastian Desabre, werden wir auch, denke ich, auch nochmal kurz sprechen, weil er auch einen riesen Anteil hat an diesem Erfolg. Aber da war mir auch einfach zu wenig Aufmerksamkeit für die Spieler, für das Trainerteam, weil die einfach sehr, sehr viel geleistet haben. Und es sollte ja die Mannschaft einfach gefeiert werden. Und das kam mir auch einfach leider zu kurz, das muss man schon sagen. Und man hat es natürlich auch genutzt natürlich, um ja politisch ein Statement zu setzen, um politisch natürlich was zu zeigen. Dementsprechend war das mir einfach ja dann doch zu wenig Aufmerksamkeit für die Spieler, ganz klar.
Und so ein weiteres Thema, was ja auch die kongolesischen Fans jetzt während der WM begleiten wird, ist die Politik, die Visapolitik der USA. Es werden voraussichtlich, würde ich jetzt mal schätzen, relativ wenige Fans direkt vor Ort sein, weil einfach erstens mal natürlich die Preise komplett verrückt sind. Also natürlich erstmal angefangen von den Ticketpreisen, aber auch die Kosten für Hotels, für allein den Transport. Wenn man da die Zahlen hört, dann denkt man sich, ja, welcher normale Mensch soll sich das noch leisten können? Und da gab es ja auch schon bei den Playoffs jetzt in Mexiko größere Probleme, muss man sagen, weil der, ja, kann man ihn Edelfan nennen, Lumumba Wea, oder wie würdest du ihn bezeichnen?
Definitiv, definitiv unser Edelfan. Der war leider nicht da, ich habe ihn vermisst gehabt. Ich habe es erst im Nachgang tatsächlich gehört, dass es nicht geklappt hat mit dem Visum. Und er muss aber auf jeden Fall dabei sein. Ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Aber ich glaube, beim Afrika Cup der jetzt in Marokko war, sind auch schon einige Bilder um die Welt gegangen und viele haben das auch gar nicht gewusst, warum und weshalb. Und ich glaube, das wäre nochmal eine gute Bühne für den Fußball und auch generell für die Politik, für alles, was drumherum ist, wenn er natürlich dabei wäre, weil das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Zeichen und eine ganz tolle Symbolik, die er da zeigt in den 90 Minuten, zum Teil 120 Minuten war es ja gewesen. Und ich hoffe, dass es irgendwie klappt und funktioniert, auch generell, dass die Fans kommen können. Man hat es ja schon leider in Mexiko gesehen, dass nicht so viele Fans da sein konnten. Es waren einige da. Was ich aber dann cool fand, man hatte einige Mexikaner gehabt, die für die Kongolesen waren und die haben coole Stimmung gemacht. Und da hat sich auch eine Symbiose entwickelt. Und wenn es nicht glauben sollte, dann kann man vielleicht so ein bisschen auf die Mexikaner hoffen, dass sie auf jeden Fall für die Kongolesen gut Stimmung machen. Aber natürlich, zu einer Weltmeisterschaft gehören auch einfach die Fans dazu, diese Kulturen kennenzulernen. Gilt ja nicht nur für Kongo, sondern für alle anderen Nationen. Jeder hat da seine spezielle Art zu supporten. Und es wäre natürlich auch schön, wenn es bei den Kongolesen klappen wird. Aber ja, die Probleme wird es wahrscheinlich dennoch geben.
Ich denke auch, dass wir da wahrscheinlich in den anderen Episoden ja auch wieder drauf zurückkommen werden. Ich meine, Kongo ist nicht das einzige Land, das auf dieser Liste steht von den Ländern, aus denen es schwierig ist, Visa zu bekommen. Kap Verde zum Beispiel auch. Aber ja, wie du sagst, ich würde auch Lumumba ja sehr, sehr gern bei der WM sehen. Auch einfach, weil er vom Gefühl her war es in Marokko so, dass er ganz Afrika repräsentiert hat und die nicht nur die kongolesischen Fans gefeiert haben und er für die afrikanische Souveränität, für die Unabhängigkeit und ja auch für den Stolz gestanden ist, den der Kontinent oder den auch jedes einzelne Land auf dem Kontinent in sich trägt. Und deswegen wäre es eine starke Botschaft. Und die Bilder, die er liefern würde, ich denke, die würde auch jede Medienanstalt der Welt gerne nehmen. Deswegen, ja, ich hoffe auch, dass wir ihn sehen werden. Aber jetzt wollen wir mal auch zum Sportlichen kommen. Und da müssen wir tatsächlich ja im Jahr 2023 schon fast anfangen, weil die WM-Qualifikation in Afrika eben nicht so gelaufen ist wie in Europa, dass man es in so ein kurzes Zeitfenster gepresst hat, wo dann, ja, ich glaube sogar Deutschland erst 2025 eingestiegen ist und dann innerhalb von wenigen Monaten diese Spiele gemacht hat, sondern in Afrika war es ja wahnsinnig lang gestreckt, über mehr als 2 Jahre, sodass das erste Spiel Anfang November 2023 gestartet hat, was man auch sieht, damals noch mit Silas im Kader. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, aber kann sein, dass er damals bei Roter Stern Belgrad gerade ausgeliehen war oder er war noch damals im Stuttgart-Trikot, ich weiß es gar nicht so genau. Aber man hatte schon eine starke Gruppe mit Senegal, Sudan, Togo, Mauretanien und Südsudan. Wie hast du das Ganze verfolgt? Hast du jetzt vielleicht auch im Nachgang von dieser Qualifikation nochmal Spiele geschaut oder was sind da so deine Eindrücke, die du aus der Quali mitgenommen hast?
Ich habe es mir natürlich nochmal angeschaut gehabt. Es war natürlich ein sehr, sehr guter Start gewesen für die Kongolesen. Ich glaube, das erste Spiel hat man dann 2-0 gewonnen gehabt gegen Mauretanien, was sehr, sehr gut war, ein guter Auftakt. Und da hat man auch schon gesehen, dass die Kongolesen einfach einen ganz, ganz klaren Stil haben, der Sebastian Desabre einfach jetzt eingenistet hat. Und zwar ist das einfach die Stabilität in der Defensive. Und ich glaube, generell in den Gruppenspielen, da hat man 6-7 Mal zu 0 gespielt. Also da ist schon eine gewisse Stabilität vorhanden. Und man hat natürlich auch geguckt, dass man nach vorne in der Offensive letztendlich auch gute Aktionen setzt. Das Potenzial ist natürlich da, die Qualität ist auch da. Es kam immer drauf an, wer gespielt hat, ne? Also gerade wenn Wiesemar gefehlt hat, war es dann ein bisschen schwierig gewesen, vorne Impulse zu setzen. Silas war tatsächlich da noch da und dann verletzt, beziehungsweise dann auch gar nicht mehr berücksichtigt. Aber es hat sich ein Bild ergeben, wo die Kongolesen einen guten Start hatten, dann aber gegen Sudan verloren hatten und dann das wichtige Spiel hatten gegen Senegal, wo sie dann 1-1 gespielt haben. Ich glaube, die haben dann lagen 0-1 hinten relativ früh, haben dann gegen Schluss 1-1 gemacht. Und ich glaube, das war so ein Wendepunkt gewesen. Danach konnte man einige Siege einfahren und konnte dann auch die Tabellenführung übernehmen. hat die Spiele in Folge gewonnen und dann kam das Spiel ja gegen Senegal zu Hause, was gut angefangen hatte und wir dann leider 3-2 gegen Ende verloren haben. Da hat, glaube ich, Visan Bakambu die Tore gemacht, gut eingeleitet gehabt und dementsprechend ja sah das eigentlich da sehr, sehr gut aus. Die Euphorie war natürlich da gewesen, haben mir da nochmal die Highlights angeguckt. Und dann, was halt natürlich passiert, war natürlich schwierig, weil auch ein Punkt hätte gereicht gehabt, um letztendlich ja trotzdem alles in eigener Hand zu haben. Du durftest das Spiel nicht verlieren. Das ist aber leider dann passiert. Senegal natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Deswegen haben wir vielleicht zu früh geführt gehabt, ja. Und dann war es natürlich ein bisschen schwierig gewesen, als wir gegen Senegal verloren haben, weil dann hat man so, ich glaube, so ein bisschen die Hoffnung verloren und da gab es einen kleinen Einknick auf jeden Fall.
Ja, ist ja auch so dann gekommen, dass die Fans es auch gar nicht so lustig fanden, ne? Da ist ja dann so ein bisschen dieser Frust, vielleicht auch von diesen 50 Jahren Sehnsucht, den man dann so ein bisschen vor sich hat wegschwimmen sehen, ist dann so ein bisschen ausgebrochen. Dann kann ich mich noch erinnern an die Bilder, dass die Sitzschalen rausgerissen wurden, auf den Platz geschmissen wurden. Es war keine schönen Bilder, aber auf der anderen Seite, ja, es hat halt auch mal wieder nur bewiesen, wie sehr die Kongolesen mit ihrem Nationalteam fiebern und wie wichtig auch diese WM-Quali ist. Und ja, jetzt am Ende ist es ja dann wieder alles gut gegangen, ne?
Definitiv, definitiv. Man ist der beste Gruppenzweiter geworden. Konnte sich dann fürs Halbfinale sich qualifizieren, das ja dann in Marokko stattgefunden hat. Und da hat man natürlich gegen Kamerun gespielt, bei denen auch natürlich eine wilde Phase momentan ist, muss man sagen. Aber da war natürlich auch für Kamerun die Chance da, um zu gewinnen. Waren natürlich als Favorit, sind sie natürlich in dieses Spiel dann gegangen. Man muss aber auch sagen, die haben kein so gutes Spiel abgeliefert, hatten Probleme gehabt, Torchancen zu kreieren. Aber es zeigt natürlich auch, wo die Kongolesen einfach jetzt in den letzten Jahren gut geworden sind. Ja, und das ist einfach wirklich eine gute Grundstabilität im Zentrum. Da haben sie natürlich Spieler wie Mbemba, wie Tuan Sebe, die einfach hinten eine gute Stabilität sorgen. Davor haben sie Sadiki, der perspektivisch auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler sein wird. Und drumherum arbeitet auch die Mannschaft dann und es ist einfach es ist eine Mannschaft geworden. Es ist eine Grundstabilität entwickelt worden von Sebastian Desapre und da kann sich jeder wirklich unterordnen. Und das hat man einfach geschafft gehabt, in diesem Spiel gute 90 Minuten zu haben, immer wieder Torchancen zu kreieren, immer wieder Nadelstiche zu setzen, ohne aber die Defensive zu vernachlässigen. Und was auch mittlerweile eine Stärke geworden sind die Standards. Und da konnte dann in dem Sieg im Halbfinale, konnte Mbemba, ich glaube, es war sein 100. Spiel auch gewesen, hat er dann das entscheidende Tor gemacht. Und ja, man hat dann in der letzten Minute 1-0 geführt. Und dementsprechend das Spiel gezogen und ist dann ins Finale gekommen. Und es war natürlich dann gegen Nigeria auch eine Mammutaufgabe. Da ist man wieder als Außenseiter ins Spiel gegangen. Aber das wissen wir ja, wie das ausgegangen ist. Und da ist eine große Euphorie, glaube ich, schon entstanden, tatsächlich nach dem Spiel gegen Nigeria, als wir dann am Elfmeterschießen gewonnen haben.
Aber die Nigerianer haben es ja nicht ganz so gut aufgenommen, könnte man sagen. Es gab nämlich noch ein kleines Nachspiel danach, weil Nigeria sich nicht geschlagen geben wollte und offizielle Beschwerde bei der FIFA eingelegt hat, dann hat es uns ja monatelang so ein bisschen begleitet, diese Diskussion, wie wird denn dieses endgültige Urteil ausgehen? Hattest du da jemals Sorgen, dass die FIFA diesen Sieg einkassieren könnte oder bist du da relativ selbstbewusst dran gegangen, hast gedacht, ja okay, es wirkt schon ganz schön konstruiert, dieser Vorwurf?
Also ich habe mir da gar keine Sorgen tatsächlich gemacht. Man weiß ja natürlich nie, wie sowas entschieden wird, aber ich war da eigentlich total sorgenfrei und habe natürlich gehofft und es ist auch so gekommen, dass alles dann durchgegangen ist und ich glaube, Nigeria hat auch kein gutes Spiel gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Ich war sehr, sehr enttäuscht von denen, wie sie es gespielt haben. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die hatten nicht so viele Aktionen gehabt. Also ich finde, auch gerade sportlich einfach gesehen, hat einfach Kongo in beiden Spielen, ob es jetzt gegen Kamerun war oder gegen Nigeria, einfach ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert und konnte auch eigentlich schon innerhalb von den 90 Minuten das Spiel ziehen, viele Möglichkeiten und Chancen liegen gelassen und dann halt relativ spannend gemacht im Elfmeterschießen. Und ich glaube, es ist auch einfach sportlich gesehen, war das für die Kongolesen einfach, oder für uns in dem Fall, war das ein verdienter Sieg. Und ich bin froh, dass es ja so entschieden worden ist, dass alles gut gegangen ist für uns. Ja.
Vielleicht der Vollständigkeit halber, es ging darum, dass sich der nigerianische Fußballverband darüber beschwert hat, dass die DRC angeblich mehrere nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt hätte, weil es eben so ist, dass in der Verfassung Kongos vorgesehen ist, dass es keine doppelten Staatsbürgerschaften gibt und dann eben Spieler wie Aaron Wan-Bissaka eben in diesem Spiel aufgelaufen sind, die aber sowohl die englische als auch die kongolesische Staatsbürgerschaft besitzen, aber der Verbandswechsel ist vorher mit der FIFA abgeklärt worden. Da ist alles regelkonform gelaufen. Deswegen wurde das Ganze auch logischerweise dann im Nachgang abgelehnt. Aber was mich noch interessiert, wenn du jetzt die Spieler so ein bisschen betrachtest, wenn man jetzt gegen eine Mannschaft wie Nigeria spielt und dann vielleicht gegen eine Mannschaft wie Jamaika, die individuell schwächer besetzt ist, gibt es da Unterschiede im Ansatz, wie DR Kongo spielt? Würdest du sagen, man agiert offensiver, wenn man als vermeintlicher Favorit gegen Jamaika ins Spiel geht, als Underdog gegen Nigeria, oder ist der Ansatz eigentlich egal, gegnerunabhängig der gleiche?
Also die Kongolesen tun sich tatsächlich eher leichter, wenn sie gegen gute Mannschaften spielen, gegen Mannschaften, die gerne den Ball haben, die gerne im Ballbesitz agieren, um letztendlich ja, in einem Mittelfeldpressing zu agieren und dann letztendlich auf gute Konterchancen lauern. Wenn die Kongolesen, sage ich jetzt mal, mehr im Ballbesitz agieren, mehr das Spiel machen müssen, individuell besser besetzt sind, dann tun sie sich schon schwer, weil das sind sie nicht so gewohnt, das mögen sie auch nicht. Sie wollen schnell Linien brechen, sie wollen schnell nach vorne spielen. Bedeutet also, wird sehr, sehr eng werden und sehr, sehr schwer, wenn du gegen Mannschaften spielst, die eher tiefer verteidigen, die eher einen defensiven Block haben und dementsprechend sind die Spiele gegen Kamerun, gegen Nigeria etwas einfacher und angenehmer für die Kongolesen, weil dann können sie einfach auf ihre Stärken beruhen. Und das ist diese Kompaktheit, diese Geschlossenheit, um dann letztendlich nach Ballgewinne relativ schnell entweder übers Zentrum, über Sadiki, über Visa oder dann über Außen, wenn du Mbuku hast, wenn du Elia hast oder Bogonda, wer auch immer dann auf dem Flügel auftaucht, da relativ schnell durchzubrechen und dann die Box zu besetzen, um da letztendlich Tore zu erzielen, Torchancen zu kreieren. Und das sind eigentlich so die Punkte, wo die Kongolesen tatsächlich noch Schwierigkeiten haben, selbst die Mannschaften zu dominieren in langen Ballbesitzphasen. Und dementsprechend ist das für uns eher besser, wenn wir auf Kontersituationen lauern. Und ich denke, das kann für die Weltmeisterschaft, werden wir wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen, eher ein Vorteil sein, wenn du gegen Kolumbien spielst, wenn du gegen Portugal spielst. Ich glaube, es kommt den Kongolesen eher zur Geltung.
Sprechen wir noch ganz kurz über den Afrika-Cup, der ja zwischen den beiden Playoffs quasi lag, also nach dem Sieg gegen Nigeria und vor dem entscheidenden Spiel gegen Jamaika. Da hat man wieder gegen den Senegal spielen dürfen. Und wie du schon gesagt hast, gegen gute Mannschaften performt man noch gut, 1-1 gespielt. Hat es aber in den Spielen auch geschafft, gegen Benin und Botswana, also gegen vermeintliche Underdogs, zu bestehen. Also eine gute Gruppenphase, aber dann gab es diese bittere Niederlage ja gegen Algerien. Ich war leider nicht im Stadion, da war ich, glaube ich, an dem Tag in Marrakesch und habe mir Elfmeinküste Burkina Faso angeschaut. Deswegen habe ich es leider nicht mitbekommen, dieses Aus im Stadion, habe Kongo deswegen nicht live gesehen, aber ja, wenn du in der Verlängerung ausscheidest, dann sind es wahrscheinlich Kleinigkeiten, die da entscheiden. Oder wie hast du die Performance beim Afrika Cup von der DRC wahrgenommen? Oder wie bewertest du die?
Also insgesamt war das eine gute Gruppenphase, die wir gespielt haben. Wie du es richtig gesagt hast, wir haben da 7 Punkte geholt, gegen Senegal 1-1 gespielt. Von daher ging es nur darum, wer das bessere Torverhältnis hat. Da hat sich Senegal letztendlich dann durchgesetzt. Ich glaube, die hatten dann ja, plus 4 gehabt, wir hatten plus 2. Gegen Algerien war es dann so gewesen, dass es immer wieder so ein kleiner Schlagabtausch war. Ja, wir hatten mal Momente gehabt, wo wir Torchancen hatten. Algerien hatte Chancen gehabt, aber man muss sagen, Algerien hatte tatsächlich ein bisschen mehr Spielanteile gehabt in dem Spiel. Wir haben auf Kontersituationen gelauert, aber die haben wir halt auch nicht so gut ausgenutzt und ausgespielt. Da hatten wir ein bisschen Probleme gehabt in dem Spiel. Wir konnten auch da wieder in den offensiven Umschaltmomenten agieren. Das haben wir aber leider nicht so gut geschafft gehabt in diesem Spiel. Und ja, es sah dann so aus, dass es ja, ins Elfmeterschießen geht. Und dann war das, glaube ich, in der 119. Minute mit der letzten, vorletzten Aktion, wo wir dann in der Verlängerung das 1-0 bekommen haben. Und dann war das natürlich ein sehr, sehr bitterer Schlag für uns. War aber, muss ich sagen, dennoch froh und glücklich über die Leistung, über die Performance, weil ich wusste, gegen Algerien wird schwer werden. Und das habe ich auch mit meiner Familie zusammengeschaut gehabt, das Spiel. Ich habe gesagt, Kopf hoch, wir werden uns qualifizieren für die WM 2026 und bin froh, dass es so gekommen ist, ja.
Als nächstes wollen wir mal ein bisschen über die Mannschaft sprechen, über die entscheidenden Namen dort. Und da gibt es ja tatsächlich einen Spieler, bei dem war es so ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit, ob er denn rechtzeitig fit wird für den Afrika Cup. Da hat es dann nicht geklappt. Das ist nämlich eben Superstar Johan Visser im Sturm vorne drinnen. Ja, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen. Er ist der zweite große Stürmertransfer von Newcastle im Sommer gewesen. Neben dem deutschen Nick Woltemade und ja, parallel zu Nick Woltemade hat er auch leichte Probleme im Club, ist nicht immer unumstrittener Stammspieler, obwohl er sehr, sehr teuer war. Wie schätzt du seine Rolle für die Nationalmannschaft ein? Wie wichtig ist es, dass er jetzt für die WM wieder fit ist? Und glaubst du, dass er das so ein bisschen aus den Klamotten schütteln kann, dass er im Club keine leichte Saison hatte?
Also er ist offensiv ein ganz klarer Unterschiedsspieler, das muss man sagen. Er ist flexibel einsetzbar, kann vorne im Sturm spielen, kann aber auch 10 spielen im Zentrum, aber auch auf dem Flügel. Da hat es auch in der Nationalmannschaft oft genug dann gezeigt, wurde da immer wieder flexibel eingesetzt, da wo er einfach gebraucht wurde, je nach Matchplan, je nach Mannschaft. Dementsprechend ist es ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der eine gute Dynamik entwickeln kann, der Power hat, der dementsprechend auch immer wieder für Aktionen, für gute Offensivaktionen sorgen kann und auch für Entlastung sorgt für die RDC im Spiel nach vorne, weil das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass du auch mal gewisse Phasen hast, um den Ball mal zu halten und das kann er. Und er ist mega, mega wichtig. Er ist immer wieder an Toren beteiligt oder ja, tut sie vorbereiten, macht sie selbst. Dementsprechend ist er ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich glaube, wenn du eine Weltmeisterschaft spielst, dann ist völlig egal, was davor war in deinem Verein. Du spielst für dein Land. Du willst ja Leistung zeigen. Du willst für dein Land das Beste mögliche rausholen. Und deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass er ja, das irgendwie im Kopf hat. Ich glaube, er wird es genießen, wie alle anderen Spielern auch. Und ich hoffe, dass er trotzdem in Form kommt. Das wäre sehr, sehr wichtig, weil er ein wichtiges Element ist natürlich im Spiel der Kongolesen.
Der Motor soll ja dann der schon vorhin angesprochene Noah Sadiki sein. Also wenn man jetzt so eine Elf aus den Ones to Watch bilden würde, dann denke ich, kann man ihn auf jeden Fall ins zentrale Mittelfeld packen. Hat eine sehr, sehr gute Premier League-Saison für Sunderland bisher gespielt. Aber er ist ja auch nicht alleine. Es gibt ja auch noch einen Galayel Moukau von OSC Lille. Also da ist schon sehr viel Talent im zentralen Mittelfeld vorhanden. Würdest du sagen, für die ist es jetzt ein Turnier zum Lernen, um dann auf Sicht vielleicht eins der dominantesten zentralen Mittelfelds in ganz Afrika zu werden? Oder sagst du, die sind schon ready, um jetzt halt auch bei der Weltmeisterschaft dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken?
Also ich muss sagen, ich bin ein riesiger Sadiki-Fan. Also ich finde ihn richtig, richtig gut. Er spielt bei Sunderland eine Top-Saison. Hat ja, glaube ich, davor bei Union Saint-Gilloise gespielt. Da hat er auch schon gezeigt, was er kann. Er ist perspektivisch ein sehr, sehr wichtiger Spieler oder beide Spieler. Aber Sadiki, muss ich sagen, der sticht einfach nochmal raus, weil er einfach ein sehr gutes Spielverständnis hat, kaum Fehler macht in seinem Spiel, relativ ruhig auch am Ball ist. Und ja, aber auch natürlich ein Motor ist, einer, der, wenn er Platz hat, wenn er Raum hat, viele, viele Meter mit dem Ball machen kann, auch dafür Entlastung sorgen kann, weil er auch relativ schnell ist. Er erinnert mich so ein bisschen an N'Golo Kanté, sage ich jetzt mal, generell, wie er einfach Fußball spielt, dann eine tolle Beweglichkeit, macht viele Körperfinden auch. Und dementsprechend ist das ein Spieler, der ja für eine gute Leistung für die Kongolesen sorgen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch eine Plattform sein kann, die Weltmeisterschaft, um einfach nochmal zu zeigen, was in dem Jungen steckt. Ich bin froh, dass er sich ja früh für uns entschieden hat, da zu spielen. Und ich glaube, dass es generell für die Kongolesen, gerade auf dieser Position, dass wir dann da eine gute Achse haben und dementsprechend auch perspektivisch. Ich meine, die Mannschaft ist relativ alt, sage ich jetzt mal, aber dennoch hast du junge Spieler dahinter und dementsprechend mache ich mir da um die Zukunft gar keine Sorgen. Und ich glaube, wir haben da wirklich gute Jungs dabei.
Ist auch ein gutes Beispiel. Ich habe einen englischsprachigen Podcast gehört mit dem, glaube ich, U20-Nationaltrainer vom Kongo, der auch erzählt hat, dass das eben einfach die neue Strategie des Verbandes ist, deutlich früher an die Diaspora-Spieler heranzutreten und auch U20-Camps nur in Europa, eben nur für Spieler, die in Europa aufgewachsen sind, zu veranstalten, um sie näher an das Land zu binden, um sie gleich mal der Nationalmannschaft ja zuzuführen quasi. Und ich meine, da ist Sadiki natürlich dann das perfekte Beispiel, wie sowas voll aufgehen kann. In der Abwehr ist es so, dass sich die Spieler ein bisschen später entschieden haben. Also Axel Tuanzebe oder auch Aaron Wan-Bissaka, da hatte man schon ehrlicherweise so ein bisschen das Gefühl, man hat erst abgewartet, okay, wird's was mit der englischen Nationalmannschaft? Und als sie dann gemerkt haben, okay, das wird wahrscheinlich nicht für eine Nominierung für die Weltmeisterschaft oder eben allgemein überhaupt für den Kreis reichen, dass man sich dann für Kongo entschieden hat. Aber am Ende ist Tuanzebe eben jetzt der Mann, der Kongo zur WM geköpft hat. Deswegen ist ihm alles sowieso verziehen, wahrscheinlich von den Kongolesen. Und an ihm hat nie jemand gezweifelt. Aber es gibt ja doch ein paar Fragezeichen, weil eben der angesprochene Tuanzebe in diesem Jahr große Verletzungsprobleme hat, eben mit seiner Achilles. Sehne ist eben auch nur kurz für die WM-Playoffs zurückgekehrt, davor schon angeschlagen gewesen, jetzt auch wieder zuletzt, ist auch mit Burnley abgestiegen. Aaron Wan-Bissaka hat zuletzt seinen Stammplatz verloren bei West Ham, steckt auch im Abstiegskampf. Und das Gleiche muss man ja auch über Chancel Mbemba sagen, wobei ich jetzt aus der Außenperspektive sage, Chancel Mbemba in der kongolesischen Nationalmannschaft ist ein anderer Spieler als Chancel Mbemba im Clubfußball, egal wie es da läuft. Sobald er dieses kongolesische Nationaltrikot anzieht, hat man das Gefühl, ja, das ist so ein Superman-Anzug und er läuft wieder zur Höchstform auf. Sind es auch die drei, die du dort vorne siehst für die Startformation? Und ja, wie schwer würde so ein Ausfall von Tuanzebe wiegen, wenn er eben nicht rechtzeitig fit werden sollte?
Also du hast mit den drei Spielern Qualität hinten, die Erfahrung im europäischen Fußball haben, auch auf höherklassigen europäischen Fußball. Und dementsprechend hoffen wir, dass es klappt, dass es funktioniert, dass ja Tuanzebe und Mbemba die Innenverteidigung natürlich bilden können, die auch einfach diese Erfahrung haben. Die wird man auch brauchen. Ja, das ist das erste große. Oder ja, ich meine, die haben Afrika Cup gespielt. Das ist für die Kongolesen auch ganz wichtig, gerade für die afrikanischen Mannschaften. Aber so eine Weltmeisterschaft, gerade nach 52 Jahren, ist einfach vielleicht nochmal was anderes. Und dementsprechend brauchst du auch da eine gute Achse. Und ich hoffe natürlich, dass Tuanzebe und Mbemba die Innenverteidigung bilden können. Beide waren sehr, sehr wichtig gewesen. Auch jetzt für die Qualifikationsspiele, beziehungsweise bei den Playoff-Spielen. Mbemba bei dem Spiel in Kamerun, wo er das entscheidende Tor gemacht hat, Tuanzebe auch nach Ecke das Tor gemacht hat, also die Kongolesen sind auch nach Standard sehr gut, sind da auch immer sehr flexibel und dementsprechend brauchst du die nicht nur hinten in der Defensive, sondern auch für Standardsituationen, weil es wird schwer werden, da ist immer wieder Standard oder Standardmöglichkeiten immer wieder eine Chance, um da Tore zu erzielen und gerade auch über die zwei Spieler, weil die auch ja, in Luftduellen und auch eine gewisse Gefährlichkeit in der Box mitbringen. Und dementsprechend wäre das natürlich sehr, sehr gut, wenn gerade Tuanzebe dabei ist. Und Mbemba brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Er ist der Kapitän dieser Mannschaft. Er hat Erfahrung. Er kann sich komplett sich mit dem Land natürlich identifizieren. Er ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Spieler, zwischen Mannschaft, zwischen Trainer, Fans. Also er ist einfach wirklich derjenige, der einfach das Bindeglied zu allen einfach hat und dementsprechend ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns.
Gehen wir noch eine Reihe weiter nach hinten ins Tor. Da gibt es ja auch, ja, sagen wir mal nicht einen Zweikampf, weil eigentlich war Lionel Mpazi Nzau von Le Havre in der Ligue 1 seit Jahren die Nummer 1, aber er ist eben nur der Ersatzkeeper, macht sehr wenig Spiele in Frankreich und dann gibt es so einen jungen Mann, Mathieu Epolo von Standard Lüttich, der in Belgien Stammkeeper ist, der auch gute Leistungen dort zeigt. Würdest du sagen, er ist noch unumstritten, also Mpazi Nzau, oder würdest du sagen, da ist vielleicht schon Zeit für eine Wachablösung, weil Epolo vielleicht auch der bessere mit Ball am Fuß ist?
Das wird sehr, sehr spannend sein. Ich kann das noch gar nicht einschätzen, wie ich Sebastian Desabre jetzt ja, kennengelernt habe. Setzt er schon auf die Jungs, wo er schon lange mit dabei hat. Und wenn ich an Afrika Cup 2023 denke, da waren Basi natürlich auch schon dabei, waren Mbemba dabei, Misa dabei, Begonda. Das sind alles Spieler, die schon seit längerer Zeit dabei sind und Basi gehört auch natürlich dazu und dementsprechend glaube ich, dass er im Tor stehen wird, aber es glaube ich nach der Weltmeisterschaft beziehungsweise in kürzester Zeit bestimmt auch da ein Wechsel vollzogen wird.
Ja, und so eine Achse kann ja auch wichtig sein und da müssen wir natürlich auch nochmal über ja vielleicht das zweite Gesicht des letzten Jahrzehnts sprechen, neben Chancel Mbemba, das ist natürlich Cedric Bakambu. Auch jemand, der, glaube ich, öfter mal die Gemüter spaltet oder die Gemüter erhitzt in Kongo, weil immer viel über ihn diskutiert wird. Zumindest kriegt man das mit, dass die einen lieben ihn, die anderen kritisieren ihn sehr gerne. Aber jetzt hat er auch seit dem Afrika-Cup für Betis wieder mehr Einsätze gefeiert als vorher. Ist er noch wichtig für die Nationalmannschaft oder ist er mehr jemand, der für die Kabine eine bedeutende Rolle spielt?
Ja, ich würde sagen, sowohl als auch. Auch jemand, der sehr lange dabei ist. Für ihn ist auch ein Lebenstraum natürlich wahr geworden. Und ich glaube, dass es ein Spieler ist, der immer noch für Torgefahr sorgen kann und auch wird. Davon bin ich überzeugt, weil du mit ihm ja flexibel bist. Ja, du kannst mit ihm die Tiefe attackieren. Das heißt, wenn du auf Umschaltmomente gehst, dann bringt er immer noch eine gewisse Schnelligkeit mit. Er kann aber auch mal einen Ball festmachen, damit die anderen nachrücken und den Ball ablegen, damit man dann in die Folgeaktion kommt. Also ich glaube, er wird spielen. Natürlich ist er manchmal umstritten, weil er nicht immer torgefährlich ist, ja, weil er auch immer wieder Situationen und Torchancen liegen lässt. War auch im Spiel gegen Jamaika so gewesen. Hat er auch ein, zwei größere Chancen nicht genutzt. Und natürlich, ein Stürmer ist immer dafür da, um zu treffen. Er wird immer an seinen Toren gemessen, das ist logisch. Aber ich finde, er ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler, weil er auch einfach viele, viele Meter macht gegen den Ball. Er ist sehr, sehr fleißig, er ist sehr, sehr aktiv. Und dementsprechend ist es Bakambu, der definitiv einen Startelf vorne im Sturm verdient hat. Ja.
Wenn man jetzt halt auf die Aufstellung blickt, gibt es eine Position, wo du sagst, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn man noch ja, einen Diaspora-Spieler überzeugt bekommt, vor dem natürlich die Zeit läuft weg und man hat jetzt auch zuletzt nicht mehr viel gehört. Aber es haben sich ja immer wieder so Gerüchte, auch ein Bundesligaspieler gerankt. Also so ein Kalimuendo von Frankfurt soll auf der Liste gestanden sein. Auch ein Bansusi von Leipzig. Aber da gäbe es ja auch zum Beispiel so einen Seni Mayulu von PSG, der auch kongolesische Wurzeln hat. Sagst du, es gibt eine Problemposition, wo man nachbessern müsste eigentlich?
Ja, ich sehe auf der Linksverteidigerposition schon noch ein Defizit, wobei Masaku auch eigentlich immer wieder einer dabei ist, der schon länger mit dabei ist bei der Nationalmannschaft. Dennoch glaube ich, dass du diese Position etwas besser besetzen könntest. Da habe ich auch an Sané Nsoki gedacht, der aktuell bei Union Berlin ist. Genau, ich glaube, der ist ja verliehen, geht ja im Sommer wahrscheinlich dann wieder zurück nach Hoffenheim, der auch Erfahrung hat, der bei PSG gespielt hat mit Neymar, mit Thiago Silva, also auch einer, der kongolesische Wurzeln hat und ja, da würde ich mich freuen, wenn er vielleicht ja auch in Frage kommt, das weiß ich natürlich nicht, Aber gerade auf dieser Position würde es Sinn machen, weil er ist gewohnt, Linksverteidiger zu spielen. Ich sehe ihn eher als Innenverteidiger, aber auch Außenverteidiger hat er schon oft genug gespielt, hat eine gute Präsenz, ist gut im Kopfballspiel, hat eine gewisse Schnelligkeit. Dementsprechend wäre das eine für mich persönlich Wunschlösung, aber da wird man natürlich sehen, was passiert. Das, was jetzt natürlich ideal ist, dass du jetzt eine Tür geöffnet hast. Ja, du hast eine Tür geöffnet, dass einige, ja, die diese Doppelbürgerschaft natürlich Staatsbürgerschaft haben, die Chance haben, jetzt auch eine Weltmeisterschaft zu spielen. Vielleicht kriegst du den einen anderen überzeugt. Vielleicht jetzt nicht für diese WM, weil ich glaube, die Achse steht. Da wird, glaube ich, nicht mehr ganz so viel passieren. Ich glaube, es wäre auch für diese Teamdynamik, die jetzt in den letzten Jahren sich einfach gut entwickelt hat, wäre das nicht so gut, wenn du da jetzt nochmal drei, vier neue reinschmeißt. Also ich würde die Achse, so wie sie ist, ja, relativ lassen. Aber natürlich kommt auch irgendwann wieder ein Generationswechsel. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass du den einen anderen, ja, überzeugen kannst, für die, ja, kongolesische Nationalmannschaft zu spielen.
Wichtiger Faktor ist da auch immer der Trainer, Sebastian Desabre, seit August 2022 verantwortlich für die Nationalmannschaft. Er ist damit von den 10 afrikanischen WM-Teilnehmern der mit der drittlängsten Dienstzeit. Nur Bobista von Kap Verde und Hugo Broos von Südafrika sind noch länger im Amt als er. Und du hast ja schon so ein bisschen angesprochen, was ihn auszeichnet, aber wir wollen da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Es wird seine erste Weltmeisterschaft jetzt als Chefcoach sein, aber er hat natürlich Turniererfahrung und gerade auch 2024 in der Elfenbeinküste hat er ja gezeigt, dass er große Turniere coachen kann. Er hat eine große Erfahrung im afrikanischen Fußball, hat erstmal auf Clubebene gearbeitet, dann war er Nationaltrainer von Uganda, bevor er eben zu der DRC gewechselt ist. Und ich kann auch sagen, ich habe mit einem Journalisten aus Uganda gesprochen. Sie weinen ihm bis heute hinterher. Sie sagen, das ist unser bester Trainer. Seitdem haben wir keinen mehr gefunden, der so gut ist wie er. Und ich denke, das würden auch die Kongolesen unterschreiben, dass sie sehr zufrieden sind mit ihm, oder?
Ja, definitiv. Also was er geschaffen hat mit der Nationalmannschaft, das ist unfassbar gut. Der hat gute Strukturen geschaffen. Ich finde, was ihn einfach am meisten auszeichnet, ist seine Ruhe. Der hat eine Ruhe am Spielfeldrand, die ist so ein bisschen das Gegenpol von uns Kongolesen. Ja, wir Kongolesen, wir sind immer sehr, sehr laut, sehr emotional, sehr, sehr forsch einfach. Und er mit seiner Ruhe gibt, glaube ich, da einfach einen sehr, sehr guten Gegenpol. Und das ist, glaube ich, die Mischung, die es vielleicht einfach ausmacht. Und ja, er ist einfach sehr, sehr smart, finde ich. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei dem Turnier jetzt in Mexiko, in den USA und Kanada sein wird. Er hat aber schon gezeigt, wie er Mannschaften einstellen kann. Er ist ein Turniertrainer, das hat er gezeigt. Also ich kann da auf jeden Fall Uganda verstehen, dass sie ihm da hinterher trauern. Und ja, wie ich schon oft genug erwähnt hatte, er hat die Jungs einfach zu einer Einheit geformt. Er hat da ganz klare Prinzipien. Ja, gerade in der Defensive ist es einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft mittlerweile geworden. Die passen sich aber auch immer wieder an, also je nach Spielsystem vom Gegner oder generell von den Einzelspielern her ist man immer wieder bereit, mal umzustellen. Oft ist es mal eine Viererkette oder ist eigentlich immer eine Viererkette, manchmal mit zwei Sechser, manchmal mit einer Sechs. Es kommt dann immer drauf an, aber er ist immer wieder bereit, das immer wieder anzupassen. Und die Jungs, die gehen da mit, die folgen ihm. Und ich glaube, dass das einfach ein sehr gutes Match ist zwischen Sebastian Desabre, zwischen der Mannschaft. Diese Festung, diese klare Struktur, die ist einfach sehr gut, diese Stabilität. Und ja, ich glaube, dass er wissen wird, was er macht. Seine Arbeit ist großartig. Ich hoffe, dass er noch uns lang erhalten bleibt, weil es ist, glaube ich, nicht so einfach, im Kongo zu arbeiten. Es ist nicht so einfach, Jungs zu überzeugen, für Kongo zu spielen. Und er hat es einfach geschafft gehabt, oder hat es geschafft durch seine Art, wie er ist, sehr empathisch, sehr ruhig. Und dennoch sehr, sehr klar. Und ja, man hat eine Disziplin, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Und dementsprechend bin ich froh, ihn, oder sind wir froh, ihn zu haben. Und ich bin gespannt, wie die Performance sein wird. Ja, und ich bin aber froh, dass er jetzt auch diese Bühne bekommt, weil er das was er jetzt geschafft hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich bin da felsenfest überzeugt, dass er das sehr, sehr gut meistern wird, wie in den letzten Jahren auch.
Ja, ich finde auch bei ihm beeindruckend, wie er eben auch so politisch schwierige Themen wegmoderieren kann, wie er sich da auch hinter die Mannschaft stellt. Ich kann nur noch mal auf dieses Ereignis vorm Halbfinale in der Elfenbeinküste zurückkommen, wo er dann auch ja, sich angeschlossen hat. Er ist zwar kein Kongolese, aber er hat sich ja als Teil dieser Mannschaft gefühlt, als Teil dieses Volkes, das diesen Schmerz spürt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Menschen auch spüren, das ist für ihn nicht nur ja, eine Aufgabe, wo er Geld verdient, sondern das ist noch eine Aufgabe, die für ihn eine Verpflichtung ist, wo er sich dem Land verpflichtet fühlt. Und ich glaube, das strahlt er ganz stark aus. Und ja, anders kannst du wahrscheinlich auch nicht so lange, wie du gesagt hast, in den Verbandsstrukturen, die ja teilweise doch sehr kompliziert sind im Kongo, wo viele Leute mitreden wollen, da brauchst du auch ein breites Kreuz und musst viel von der Mannschaft fernhalten. Und das hat er bewiesen, dass er das über die letzten Jahre konnte und sie dann ja eben auch zu historischen Erfolgen geführt, weil nichts anderes ist es, wenn man das Team zur ersten WM-Teilnahme seit 1974 führt. Wenn wir da mal ein bisschen zurückblicken, Kongo hat noch keinen einzigen Punkt bei einer WM geholt, also da hat man einen ganz klaren Auftrag. Damals hat man nämlich gegen Jugoslawien, Brasilien und Schottland verloren, gab dann im zweiten Spiel dieses 0-9 gegen Jugoslawien, woraus dann auch eine sehr bekannte WM-Szene resultiert ist, nämlich als Mwepo Ilunga damals aus der Mauer rausgelaufen ist, bevor der Schiedsrichter überhaupt angepfiffen hatte und den Ball beim brasilianischen Freistoß einfach weggekickt hat und ja alle so ein bisschen irritiert waren und die Szene ist ja sogar heute noch in den sozialen Medien teilweise präsent. Aber das zeigt halt auch wieder, der Fußball in der DRC ist, kann man ganz, ganz schwer von der Politik auch einfach trennen. Und damals war es eben so, dass der damalige Diktator Marshall Mobutu nach diesem 0-9 und vor dem letzten Spiel gegen Brasilien sehr, sehr viel Druck auf die Spieler und ihre Familien gemacht hat. Und Mwepo hat dann danach mal erklärt, nicht, dass er das Regelwerk nicht kannte, weil das wird ihm ja dann oft unterstellt, dass die Leute sagen, ja, schau dir den an, der hat es damals nicht verstanden, wie Fußball funktioniert, sondern er hat gesagt, ich wusste ganz genau, was ich mache. Ich wollte halt eine rote Karte als Protest gegen diesen Druck, der auf der Mannschaft herrscht, provozieren. Hat nicht geklappt, er hat die gelbe Karte gesehen, aber er hat es immerhin so ein Stück weit in die WM-Geschichtsbücher geschafft und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 2026 zumindest mal den ersten Punkt, das auf jeden Fall, von der Demokratischen Republik Kongo bei einer WM sehen werden. Weil die Gruppe, ja, da würde ich die DRC jetzt nicht als Außenseiter bezeichnen, weil man spielt gegen Kolumbien, Portugal und Usbekistan. Und klar, also Usbekistan ist auf jeden Fall das wahrscheinlich am unbeschriebenste Blatt in dieser Gruppe. Aber wie schätzt du denn so die Leistungsfähigkeit der Nationalmannschaft im Vergleich mit den drei Gruppengegnern ein?
Ja, also ich denke, die Chance ist definitiv da, um weiterzukommen. Du hast natürlich ein Auftaktspiel gegen Portugal, das sehr, sehr schwer sein wird. Aber die Kongolesen freuen sich schon sehr auf dieses Spiel, wie ich das schon gesehen und mitbekommen habe. Und ich glaube, gerade so ein Auftaktspiel, wo du einfach auch nichts zu verlieren hast, wo die Portugiesen, glaube ich, einfach viel zu verlieren haben, bin ich davon überzeugt, dass es so eine Chance ist, um auch da ja schon mal einen kleinen ja, Ärger für die Portugiesen zu provozieren. Sprich also, dass du auch da die Möglichkeit hast, einfach einen guten Start zu haben. Einen guten Start meine ich nicht mal ein gutes Ergebnis, dass du gewinnst, sondern einfach eine gute Leistung absolvierst, dass du sagst, okay, du kannst mithalten, du kannst die Portugiesen ärgern und dann musst du natürlich aber gucken, dass du gegen Kolumbien eventuell da schon den ersten Punkt holst, falls es gegen die Portugiesen nicht klappen sollte. Und gegen Usbekistan ist natürlich ein Spiel, wo du, wenn du weiterkommen willst, auch gewinnen musst. Und davon bin ich überzeugt, dass die Kongolesen weiterkommen werden als Zweiter oder als Dritter. Das ist schon möglich, weil die Kongolesen, wenn du das auf dem Papier siehst, dann sind die Spieler nicht schlecht. Ich glaube, viele wissen gar nicht, wie viel Potenzial da steckt, wie viele gute Spieler die Kongolesen mit dabei haben. Dementsprechend ja, sind die Kongolesen da nicht zu unterschätzen. Und dementsprechend glaube ich, dass die Chancen da sind, um in die nächste Runde, ins 16. Finale zu kommen. Weil als Dritter hast du ja auch noch die Möglichkeit. Und die sehe ich definitiv.
Ich habe noch mal ein bisschen die Wege der anderen zur WM angeschaut. Also Kolumbien ist so, die sind Dritter in der Südamerika-Quali geworden. Also sogar vor Brasilien noch gefinisht. Und da wird sich natürlich dann auch vieles auf Luis Diaz konzentrieren, der natürlich aktuell in einer Verfassung ist, die unglaublich ist. Also wenn er auch da über links kommt, dann wird Aaron Wan-Bissaka mal vor eine ordentliche Aufgabe gestellt. Wobei man auch sagen muss, der ist es aus der Premier League schon gewohnt, dass er gegen sehr starke Flügelspieler aufläuft. Und Portugal hat es auch sehr souverän gemacht, ist direkt in der Gruppe mit Irland, Ungarn und Armenien durchmarschiert. Usbekistan ist eine Überraschung. Direkt mit der ersten Chance haben sie sich qualifiziert, haben gar nicht die weiteren Runden gebraucht, haben dann auch so Teams wie Katar hinter sich gelassen. Und da hat man natürlich den großen Star Kusanov, den Verteidiger von Manchester City. Aber ich habe auch vor dem Spiel damals Ghana-Deutschland habe ich ein Interview mit Otto Addo geführt, als er noch Nationaltrainer von Ghana war. Und er hat auch gesagt, ja, vor der WM, da hast du eine ganz andere Vorbereitungszeit als vor dem Afrika-Cup, weil wir alle wissen so, Afrika-Cup, da war die Abstellungszeit quasi nicht vorhanden. Da sind die Spieler angereist und zwei Tage später war das erste Spiel. Jetzt hat man 2-3 Wochen wirklich mit dem Team, wo man sich intensiv vorbereiten kann. Für die DRC stehen 2 Testspiele jetzt schon fest. Man spielt einmal gegen Dänemark in Lüttich und gegen Chile in Marbella. Also hat man auch wieder die Kombination Chile. Kann man vielleicht so ein Stück weit mit Kolumbien vergleichen. Kann man seine Schlüsse draus ziehen. Und wenn man sich die Gruppenkonstellation anschaut, als Gruppenzweiter wird man wahrscheinlich auf Kroatien treffen und als Gruppendritter direkt gegen England. Also da ist auf jeden Fall mal ein ordentliches Programm angesagt für die DRC, oder?
Ja, definitiv. Also dafür spielst du aber auch eine Weltmeisterschaft, dass du gegen die besten Mannschaften spielst. Und da gibt es natürlich keine Geschenke, das ist ja auch ganz klar. Ich denke aber, was ganz, ganz wichtig ist, dass man die Erwartungshaltung jetzt auch nicht so hoch setzt. Das ist bei uns Kongolesen nicht immer so. Die Euphorie ist natürlich da, aber das ist auch gut so. Die soll man definitiv mitnehmen. Es ist aber auch wichtig, jetzt diese Erfahrungen zu sammeln, weil ich bin davon überzeugt, dass man auch demnächst nach der Weltmeisterschaft auch wieder Chancen hat, sich zu qualifizieren für die nächsten Weltmeisterschaften 2030, 2034. Und dementsprechend ist es ein ganz, ganz wichtiges Turnier, um da einfach die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und dennoch, Weltmeisterschaften, da gab es immer wieder große Überraschungen, immer wieder große Geschichten. Und ich bin davon überzeugt, weil die Kongolesen, die haben einen krassen Weg hinter sich. Ja, das muss man schon einfach sehen. Du hast es vorhin richtig gesagt. Die Qualifikation, die ging 2023 los. Dann bist du knapp Zweiter geworden. Hättest dich eigentlich fast direkt qualifizieren können. Spielst dann aber nochmal 2 Spiele gegen Kamerun und gegen Nigeria. Musst aber dann nochmal 2026 nach Mexiko, um dich dann letztendlich dich durchsetzen zu können gegen Jamaika. Und ich glaube, diese Euphorie, diesen Flow, den kannst du mitnehmen, weil die Mannschaft, die hat jetzt innerhalb von kürzester Zeit viele wichtige Spiele gehabt. Auch den Afrika Cup haben sie auch jetzt zusammen gespielt, verbracht. Also es waren jetzt in den letzten Wochen und Monaten ganz, ganz viele wichtige Spiele gewesen für die Mannschaft. Die Mannschaft ist im Takt und es ist auch gut, dass sie diese Vorbereitungszeit dann auch haben, um dann gewisse Dinge noch einstudieren zu können. Ja, die Schwächen, die sehe ich auch noch bei den Kongolesen. Ja, wenn ich an den Umschaltmoment offensiv denke, dann haben sie schon ihre Schwierigkeiten, weil die nicht immer ganz klar und sauber ausgespielt werden. Da kann man auf jeden Fall alles noch optimieren und auch Standardsituationen, die werden ganz, ganz wichtig sein. Also du hast diese Möglichkeit, dich da noch zu verbessern, dich noch zu entwickeln, den letzten Feinschliff, sage ich jetzt mal, zu machen. Und ich glaube, dann wirst du gut vorbereitet sein. Die Mannschaft kennt sich, die Mannschaft ist im Takt. Und ich glaube, es wird nicht einfach sein, gegen die Kongolesen zu spielen. Und davon bin ich überzeugt, dass wir dann da die eine oder andere Überraschung eventuell hinlegen können.
Ja, und bevor ich dich jetzt zum Abschluss dann noch auf einen Tipp festnageln werde natürlich, will ich aber, wie ich auch in der Afrika-Cup-Vor schon mal gemacht habe, eine Geschichte aus diesem Kader noch mal so ein bisschen rauspicken und darauf aufmerksam machen, weil es einfach in wahrscheinlich bei allen 10 Mannschaften so Geschichten gibt, die einfach erzählt werden müssen. Und da habe ich mir jetzt halt bei der Demokratischen Republik Kongo einen Spieler ausgesucht, der vielleicht nicht so viel Spielzeit bekommen wird, aber der ein wertvoller Joker sein kann. Und das ist Fiston Mayele, der Stürmer, der bei Pyramids in Ägypten spielt. Und mir war das tatsächlich, bis ich jetzt so ein bisschen recherchiert habe, nicht bewusst, was der eigentlich für einen Wahnsinnsweg hinter sich hat. Weil er ist jetzt halt mittlerweile 31 Jahre alt, aber hat schon unglaublich viel erlebt. Ist jetzt nicht so, dass er in irgendeinem, ja, in einer großen Akademie im Kongo ausgebildet wurde, sondern er hat sich alles sehr, sehr hart erarbeitet, ist damals in den Herrenbereich gekommen, hat dritte Liga gespielt im Kongo für den FC Chouaki, hat damals 17 Tore gemacht, ist dann zu einer Stadtmeisterschaft oder zu einem Team, das an der Stadtmeisterschaft in Kinshasa teilgenommen hat, gewechselt, ist auch da Torschützenkönig geworden, hat dann seinen Weg nach oben geschafft in die zweite Liga im Kongo, in die erste Liga, überall, wo er gespielt hat, ist er Torschützenkönig geworden, hat dann den Sprung nach Tansania zu Young Africans oder auch Yanga gewagt, auch da sofort überzeugt und ja, jetzt mittlerweile spielt er bei Pyramids, dem amtierenden Champions-League-Sieger in Afrika. Was ich beeindruckend finde, wenn man sich das Ganze anschaut, 2013 noch in der dritten kongolesischen Liga gespielt und jetzt wird er vielleicht eingewechselt und steht gegen Cristiano Ronaldo im WM-Auftaktspiel für DR Kongo auf dem Platz. Was es auch für eine Durchhaltevermögen braucht, um sich auf, denke ich mal, schwierigstem Untergrund da in der dritten kongolesischen Liga, wo sicherlich kein englischer Rasen oder was weiß ich ist, durchzusetzen, den ganzen Weg zu gehen und ja, einer der besten Stürmer des afrikanischen Kontinents zu werden, sich auch in die Nationalmannschaft reinzukämpfen, obwohl man nie in Europa gespielt hat, obwohl man vielleicht nie auf dieser großen Bühne war. Das sagt schon viel über ihn aus. Ich weiß, dass sehr viele Leute in Nordafrika ihn verehren für das, was er für die Pyramids macht, dass er dort einer der besten Torschützen ja, der letzten Jahre ist in ganz Afrika. CAF Champions League immer wieder ein sehr guter Torschütze. Und freut mich einfach, solche Geschichten zu hören, solche Spieler auf dieser Bühne zu sehen. Und deswegen hoffe ich natürlich auch, also ich werde mir dieses Auftaktspiel gegen Portugal anschauen und ich werde ab der ersten Minute mitfiebern, wann denn Fiston Mayele an der Seitenlinie auftaucht und ob er seine Minuten sammeln kann. Wäre eine gute Story, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, für alle ist es besonders, jeder hat seine eigene Geschichte. Du hast auch über Meshack Elia, der hatte auch seine Geschichte gehabt. Für ihn ist auch was ganz, ganz Besonderes. Und für Mayele jetzt auch, für alle Beteiligten. Also das ist ein Privileg, das ist eine Ehre, auch für sein eigenes Land eine Weltmeisterschaft zu spielen. Und dieser Weg ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Und ich freue mich da wirklich für die Spieler, dass sie da die Möglichkeit haben, in der USA, Mexiko und Kanada, da ihre Leistungen zu zeigen, ihren Fußball zu zeigen, ihre Passion zu zeigen, die sie haben im Fußball für ihr Land. Und ich hoffe einfach, dass er auch da, ich bin ziemlich sicher, dass er eingewechselt wird. Er wird seine Einsätze bekommen. Er ist ja auch immer wieder ein Joker, der immer wieder reinkommt. Ist auch ein fester Bestandteil dieser Mannschaft. Und er wird kommen, das ist ganz, ganz klar. Und ich freue mich da einfach sehr, auch über so einen Spieler, der diesen Weg über die dritte kongolesische Liga zur Weltmeisterschaft zu kommen, das ist schon was Besonderes auf jeden Fall.
Und ich habe es angekündigt, du musst deinen Tipp abgeben. Was sagst du? Was schafft die DRC bei der WM 2026? Wo finishen sie?
Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ich bin schon überzeugt, dass sie in die nächste Runde kommen werden. Ich sehe es aber schon tatsächlich im 16-0-Finale wird es schwierig werden. Ich hoffe natürlich, dass es da weitergeht. So Achtelfinale sage ich, wow, das wäre sehr zufriedenstellend. Ich sehe es aber natürlich etwas realistischer und sage, dass es wahrscheinlich im 16-0-Finale Schluss sein wird. Ich hoffe, meine kongolesischen Freunde werden mich jetzt nicht haten, ja. Aber so sehe ich das. Und alles kann, aber nichts muss. Und dementsprechend finde ich es einfach wichtig, das zu genießen, dass die Spieler das genießen, dass sie da einfach Freude haben, diese Weltmeisterschaft zu spielen. Für den einen anderen wird es die erste Weltmeisterschaft sein und wahrscheinlich aber auch die letzte tatsächlich. Wenn ich mir dieses Gefüge anschaue von der Altersstruktur, ist es natürlich so, dass der eine andere schon Richtung Karriereende einfach geht Und deswegen hoffe ich, dass sie da alles auf dem Platz lassen werden, dass sie das genießen und einfach, ja, eine Weltmeisterschaft spielen, die sie natürlich nie vergessen werden, ja. Und ja, ich würde mich sehr freuen auf coole Momente und freue mich sehr drauf, muss ich sagen, die Kongolesen bei einer Weltmeisterschaft zu sehen.
Ich hoffe auf, wie gesagt, Fiston Mayele und Lumumba Wea möglichst präsent in den Medien, um diese Botschaft für ganz Afrika zu verkörpern, in die Welt zu tragen. Ich sage schon mal, das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die neuen Episoden, die wir noch vor uns haben in der Vorschau. Und dann geht es natürlich während der WM weiter. Aber ich hoffe, es hat auch allen Zuhörern Spaß gemacht, dass ihr jetzt habt, bestmöglich auf die Demokratische Republik Kongo bei der WM 2026 vorbereitet seid. Und ich sag danke, Jonathan. Bis zur nächsten Folge.
Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.